Liebe Geschwister, wir durften miteinander im gemeinsam gesungenen Lied schließen mit den Worten: Wenn er völlig sich enthüllt und das Loblied der erlösten Schöpfung einst das All erfüllt. Und vorhin vorangehend, alle wird er einmal trösten. Vollkommen übereinstimmend mit den wunderbaren Aussagen in Jesaja 61. Jesaja 61. Die Lebensfunktionen, die der Heilige Geist nun auswirken kann, nachdem der Sohn, auf dem der Geist ruht, in der siebenfachen Weise, nach Jesaja 11, dürfen wir noch einmal hören. Dort, wo Jesus die Schriftrolle zugerollt hat, das Buch wieder geschlossen hat, obwohl es im Text mit einem Und weitergeht, und sagte: Bis hierher hat sich diese Schrift vor euren Augen und Ohren erfüllt. Bis hierher. Nämlich auszurufen den Tag der Annehmung, das Jahr der Annehmung. Nach dem Und kommt das, was jetzt erst durchgeführt wird von Gott, den Tag der Rache unseres Gottes, das ist die große Drangsal, und weiter, zu trösten alle Trauernden. Aha. Wenn wir hier zählen, dann ist die Weissagung auf den Tag der Rache unseres Gottes der sechste Punkt. Und der siebte und letzte Punkt ist zu trösten alle Trauernden. Wie Jakobus darauf hinweist, dass ein unbarmherziges Gericht den treffen wird, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Nicht den, der unheimlich gesündigt oder wider Gott sich vergangen hat. Ich darf beinahe nur zitternd aussprechen, darauf hinweisen, dass das Gesetz vom Sinai den Menschen ohne Barmherzigkeit verurteilt. Und dazu noch darauf hinweisen oder daran erinnern: Wisset ihr nicht, dass ihr nicht nur die ganze Welt richten werdet, sondern dass ihr Engel richten werdet? Das sind ganz gewaltige bis unheimliche Dinge. Aber zum Glück wissen wir, alles getragen von der anbetungswürdigen Liebe und Güte Gottes, denn Jakobus darf schließen, und die Barmherzigkeit rühmt sich des Gerichtes, nicht wieder das Gericht, sondern rühmt sich des Gerichtes an. Weil alle Gerichte Gottes werden getragen von der Liebe Gottes und von der Barmherzigkeit Gottes. Das darf ich hier nur noch schnell bezeugen, aussprechen. Die Beweisführungen liegen schon längst vor in Kassetten, die zur Verfügung stehen. Aber hier das wunderbare Wort, das siebte, nach dem Tag der Rache und letzte, zu trösten alle Trauernden oder abzuwischen alle Tränen. Im Mittelpunkt aller der, die zu trösten sind und getröstet werden, stehen die Trauernden Zions in Vers 3, um ihnen aufzusetzen Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, denn Christus ist mit Freudenöl gesalbt über alle seine Genossen hinaus. Ja, und von dem sollten wir ein wenig mehr beziehen, von diesem Freudenöl. Ist nämlich vollständig kostenlos. Ne? Ein Geschenk. Nehmen. Also, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer und ein Ruhmesgewand anstelle eines verglimmenden Geistes. Wir haben gelernt, das ist der glimmende Docht bei jedem Menschen. Damit sie genannt werden, Terebinten der Gerechtigkeit. Das wissen wir hier, was unter in der botanischen Welt die Terebinten für einen Symbolwert haben, nämlich nichts Geringeres als Gerechtigkeit. Also wenn Abraham, der von Gott selbst gerechtfertigt worden ist, allein durch den Glauben, ohne jedes Werk, dass wir den Abraham immer wieder wo finden? Unter der Terebinte, Mamres. Das heißt, ruhend in der Gabe der Glaubensgerechtigkeit. Terebinten der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jehovas zu seiner Verherrlichung. Dann haben wir ja Gelegenheit gehabt, im Buche Hiob, Kapitel 29, die letzten Verse zu beachten. Eine wunderbarste Christus-Offenbarung. Schlagen wir das doch noch schnell auf. Hiob, Kapitel 29. Letzten Vers 25. Ich, da spricht Hiob, als Modell für Christus, als Leidensknecht Gottes, der auch von seinen Freunden nicht nur mehr verstanden wurde, sondern an welchem sich auch seine Freunde geärgert haben. Trifft das zu bei Herrn Jesus? In dieser Nacht werdet ihr euch alle, auch samt den Dreien, die noch mit ihm weitergingen in Gethsemane, ärgern. So. Und hier der Höhepunkt des ganzen Kapitels 29. Ich, Hiob damals, wunderbar, aber nur als Modell oder Schattenriss auf Christus. Ich wählte für sie den Weg aus. Großartig. Bei Christus vollkommen. Gott gab seinem Sohne die Ehre, den Auftrag, für alle kommenden Geschöpfe, jedem Einzelnen, für jeden Einzelnen, den Weg auszuwählen, der nach der Liebe Gottes auf alle Fälle für jeden Einzelnen der beste ist. Um ein maximales Ziel, punkto Herrlichkeit, für jeden Einzelnen erreichen zu können. Ich wählte für sie den Weg aus. Wer sind die Sie hier? Alle Vorgenannten. Vornehme, Witwen und Waisen und Blinde und Lahme und alles, was es gibt in der ganzen Schöpfung. Ich wählte für sie den Weg aus. Das gilt für Christus in Bezug auf alle Geschöpfe. Aber das Wunderbarste ist, wenn wir in Christo jetzt noch den Vater hören. Ich, Gott, der Vater, wählte für sie alle Geschöpfe den Weg aus. Jetzt wissen wir Bescheid. Wer ist der Weg? Jesus Christus. Hat Gott eine gute Wahl getroffen? Wirklich zum Besten aller. Ich wählte für sie den Weg aus und sitze als Haupt. Stimmt das bei Christus? Hiob, beneidenswerte Hoheit damals auch. Sitze als Haupt, throne wie ein König, Christus auch, Hiob auch, in Niedrigkeit Hiob, unter der Kriegsschar, Owe, Kriegsschar, nein, nicht Owe. Was schreibt denn Paulus den Timotheus? Leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Ja. Worin besteht also die Waffenrüstung eines Kriegsmannes Jesu Christi. Genau darin, dass er genau die gegenteilige Haltung, die gegenteiligen Bewegungen macht, als jeder Kriegsmann Satans und in dieser Welt. Ein Kriegsmann wird geübt, also Rekruten und so weiter, alles um sich herum kurz und klein zu schlagen und nur selber noch dastehen zu können, nicht wahr? Und ein Kriegsmann Gottes, Jesu Christi, was macht er? Der lässt sich von allen ringsum kurz und klein schlagen, ne? Und segnet sie noch. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, leider habe ich nicht ganz recht, ne? Weil es bei uns noch nicht so weit ist, ne? Ja. Aber normal ist es, wäre es. Also, sitze wie ein König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Ja, gibt es so eine Kriegsschar? Jawohl, so eine Kriegsschar gibt es. Und solche Kriegsleute Jesu Christi sind wir. Also, was wir gesungen haben von Adolf Heller, stimmt, dass er alle trösten wird. Und nun, als Übergang aus unseren Betrachtungen in Bezug auf Rücksichtnahme auf die gegenwärtigen Feiertage, Karfreitag und Ostern, also Passa, Lamm, geschlachtet, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, verherrlicht, betrachten wir noch einige ganz wenigen Worte jetzt als Übergang, was wir nun zu tun gedenken, trotz dieser Feiertage uns hineinführen zu lassen in Gegenwartsfragen zeitprophetischer Natur, und zwar Stichwort Hesekiel 38, 39. Ja, wollte fast sagen mit allem Drum und Dran, aber an das alles kommen wir nicht, was da drum und dran zu berücksichtigen wäre. Aber da die Zeit und Stunde herangekommen ist, wissen wir, dass Gott entsprechendes Licht der Offenbarung schenkt. Wir kehren vorerst noch zu dem Höhe- oder Tiefpunkt im Leben Jesu zurück. Beachten, was wir noch lesen in Johannes 19, Vers 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, auf dass die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun daselbst ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um ein Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Da haben wir ja heute Vormittag das Lied singen dürfen, das immer im Refrain wiederholend bezeugte: Es ist vollbracht. Da Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Da hat mich eine Frage bewegt, und mit jeder Frage, die uns bewegt, um des Wortes Gottes willen, können wir nichts Klügeres und Weiseres tun, als uns mit unseren Herzensfragen beim unserem Herrn und Haupt melden. Wollt ihr fragen, lesen wir in Jesaja 21, so fraget. Kehret wieder, kommet her und fraget noch einmal. Also, Da frage ich den Herrn, Herr, was hat der Essig hier zu tun mit der Erlösung des Alls auf Golgatha, als du riefst, es ist vollbracht? Was hat der Essig da noch zu tun? Ich hoffe, ihr versteht mich wenigstens ein bisschen. Darf man den Herrn auch so etwas fragen? Ja. Ein Schwamm wird in den Essig getaucht, um ein Büschel Isop gewunden und an einem Rohr dem Herrn gereicht. Bevor Jesus den Essig nicht getrunken hatte, konnte er was nicht rufen. Es ist vollbracht. Es begreift ihr mich langsam. Was hat der Essig hier verloren? Was hat der Schwamm hier zu tun? Und der Isop? Es sind alle drei sind verächtliche Dinge. Zuerst, was ist Essig? Also eine saure Sache, ne? Ja, abgestandener Wein. Für was hat der Heilige Geist den Wein ausgewählt als Modell, als Symbol? Ich bin der wahrhaftige Weinstock und das Gewächs des Weinstocks, der Saft des Weinstocks, den kennen wir, der Wein. Der Kelch, den wir segnen, was ist denn da drin? Der Wein. Und von dem Wein sagt der Herr Jesus, der stellt was dar? Mein Blut. Aha. Ja, und das ganze Gesetz sagt, sein Blut ist seine Seele. Seine Seele. Wein ist das vom Geist Gottes gewählte Modell. Jetzt machen wir den Sprung über das Blut Jesu Christi bis zur Seele Jesu, die er ja als Lösegeld ausgeschüttet hat in den Tod, haben wir gelernt. Was ist Essig, haben wir gefragt. Antwort, abgestandener Wein. Wein bedeutet Blut, bedeutet Seele. Wes Seele sündigt, die muss sterben. Dann ist diese Seele, die gesündigt hat, abgestandener Wein, Essig geworden. Dem Tode verfallen, dem Scheol übergeben. Und die Seele Jesu, das Gewächs des wahrhaftigen Weinstocks, ist das noch Wein? Der wunderbarste Wein, den wir uns gar nicht vorstellen können, in jeder Hinsicht nicht. Das ist der Wein Gottes. Das Blut Jesu Christi, die Seele des Heiligen Gottes. Was geschieht jetzt? Bevor wir noch mit dem Essig uns weiter befassen, zur Klärung. Was ist denn ein Schwamm? Das ist so ein Ding, das hat eine einmalige Eigenschaft. Ich nehme einen Schwamm, drücke den zusammen, so viel ich kann, mache ihn ganz klein, nicht? Und jetzt führe ich diesen zusammengedrückten Schwamm in eine mir beliebige Flüssigkeit, nicht? Was passiert? Und jetzt lasse ich den Schwamm los in der Flüssigkeit. Was macht der Schwamm? Der saugt sich total voll mit der Flüssigkeit, in die er hineingetaucht ist. Aha. Dieser Schwamm wurde in was für eine Flüssigkeit getaucht? In Essig. Was ist Essig? Erstorbene, dem Scheol verfallene Seelen. Was heißt das jetzt? da er den Essig getrunken hatte, in sich aufgenommen war. Da war der Sohn Gottes, der Schwamm, den der Vater genommen hat, zusammengedrückt bis in Menschengestalt, in die Gleichgestalt des Fleisch der Sünde, und ihn in den Scheol gedrückt hat und ihn hier losgelassen hat. Was konnte er anders machen, der Schwamm? Als die ganze Sünde, den ganzen Sündenwust der ganzen Welt sich vollzusaugen. Mit der Sünde der Welt. Verstehen wir jetzt vielleicht, dass er jetzt rufen konnte, es ist vollbracht. Jetzt ist die Sache vollkommen, tadellos, unwiderruflich, herrlich. Also, und jetzt noch, was ist denn mit dem Isop? Wo kommt denn der zum ersten Mal vor in unserer Bibel? Salomo redete über alle Bäume, die ganze Welt der Botanik. Herr Professor Salomo, alle Welt kam, um seine Weisheit zu hören. Er redete von der Zeder auf dem Libanon bis hinab zum Isop, der am Schutthaufen dahin vegetiert oder an der Ruinenmauer herauswächst. Die Zeder des Libanon ist der König der Könige in der Schrift, Jesus Christus. Und der ganze Libanon stellt alle Königsgeschlechter der ganzen Erde und der ganzen Schöpfung dar. Und eine Zeder des Libanon ist das Königshaus David. Da kommt eines Tages ein großer Adler mit buntfarbigen Schwingen auf den Libanon und pickt den obersten Wipfel einer Zeder des Libanon ab und entführt ihn in ein Krämerland und setzt ihn dort ein. Was ist das? Das war Nebukadnezar, dieser große Adler, kam und hat den letzten Sprossen aus dem Königshaus David, den letzten König, weggenommen und gefangen geführt nach Babel und ihn dort gepflanzt. Also, von der Zeder des Libanon, die Zeder des Libanon Gottes ist Jesus Christus, der König der Könige. So. Salomo sprach von der Zeder des Libanon bis hinab zum Isop. Was haben wir da? Da hat er alle Stationen von der herrlichsten Baumart Zeder des Libanon erklärt, hinab bis zum letzten elendesten dahin vegetierenden Pflänzchen namens Isop. So. Ist Jesus Christus am Kreuz zum letzten aller geworden? Isop. Und was hat der Heilige Geist mit diesem allerverachtetsten, dahin vegetierenden Lebewesen gemacht in seiner Auswahl? Kein anderes Werkzeug war würdig genug vor Gott, um das Blut des Lammes an die Türpfosten der aus Ägypten ausziehenden Söhne Israels zu streichen, als nur jeweils ein Büschel Isop. Hat das also mit Golgatha etwas zu tun, wenn es sich um das Blut des geschlachteten Lammes handelt? Hat der Heilige Geist ganz sorgfältig die allerverachtetsten Dinge ausgewählt, um die Übereinstimmung mit dem darzustellen, was Gott auf Golgatha zur Darstellung bringen wollte? Essig, Schwamm und Isop. Und deshalb das Wunderbare, was wir dann anschließend noch lesen dürfen bei Johannes, Vers 31, die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuze blieben, weil es Rüsttag war, und jetzt das wunderbare Wort, denn der Tag jenes Sabbats war groß. Da nimmt die Schrift genau Bezug auf die Festordnungen Gottes, die er Israel anvertraut hat. Das war der erste Tag nach Schlachten des Lammes, nämlich erster Tag der ungesäuerten Brote. Und dieser Sabbat war groß. Heilig, 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 in besonderer Weise so. Ja, und der große Sabbat brach an, lesen wir an anderer Stelle. Verstehen wir das Wort? Als Jesus gerufen hatte, den Essig genommen hatte, gerufen hat, es ist vollbracht, brach der große Sabbat an. Halleluja. Und in diesen großen Sabbat, ich hoffe, sind wir alle schon hinein versetzt worden durch die Gnade Gottes. So. Und nach diesen Einzeldarstellungen, um uns überführen lassen zu können, wie der Geist Gottes unser Gotteswort in unserer Bibel bestückt hat mit sorgfältig ausgewählten Minderwertigkeiten, damit die Weisen und Klugen dieser Welt sich Gelegenheit haben, sich maximal daran zu stoßen, wenn es noch Gott, dann noch Gottes Wort sein soll. Damit wir Dummen, die wir allem glauben, was geschrieben steht, nun erfahren dürfen, dass der genau der Heilige Geist zur Freude an uns Dummen hat, dass er nicht anders kann, als uns die kleinsten Dinge offenbaren, was ihre verborgene Herrlichkeit betrifft. Buchstabe um Buchstaben. Wort für Wort. Und mit diesem Übergang dürfen wir jetzt unsere Blicke öffnen lassen für die erwähnten Kapitel prophetischer Gewaltaussage im Propheten Hesekiel. Hesekiel 38, 39, was die Kapitel betrifft, haben wir gehört. Da dürfen wir aber schon beachten, wie diese gewaltigen Dinge in der Vorentwicklung schon von Kapitel 35 an richtungweisend für uns sind. Hesekiel 35 vorerst. Wenn das Wort des Herrn Jehovas an Hesekiel geschah, Hesekiel wird im Verlauf dieses prophetischen Buches nach seinem Namen genau 100-mal mit dem Ausdruck Menschensohn bezeichnet. 100-mal, genau. Im hebräischen Text. Das heißt für uns, Hesekiel ist ein ganz bestimmtes Modell, in besonderer Weise bestimmtes Modell, für den erniedrigten Gottessohn als Menschensohn. Menschensohn. Richte dein Angesicht wieder das Gebirge Seir, also Esau, und weissage wieder dasselbe. Gebirge, Berge stellen im Worte Gottes Weltreiche dar. Irdische Weltreiche und kosmische Weltreiche. Je nach der Größe sind es Gebirge, wenn es mehrere Reiche zusammengefasst sind, oder große Berge, oder wie die Schweiz, nur Hügel. Ja. Das Gebirge Seir, Wohnsitz von Edom, Esau, die Namen kommen dann noch in der Folge, stellt nichts Geringeres dar, bitte, ich darf das nur wieder bezeugen, ohne die Beweise zu bringen, sonst kommen wir nicht vorwärts, nichts Geringeres dar als die gesamte Machtposition Satans, das Gebirge Seir, von einer ganz bestimmten Seite her gesehen. Wir lesen in Vers 5, Kapitel 35. Weil du, jetzt wird persönlich einer angeredet. Vers 5. Weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst, zur Zeit ihrer Not, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Ah. Also um welche Zeit geht das, was hier steht? Da gab es wohl vor kleinere Vorerfüllungen. Wer ist der Du, der darauf sinnt, ständig die Söhne Israels dem Schwerte preiszugeben, der Vernichtung? Wer ist der Du? Und so haben wir schon den ersten Schlüssel. Wer ist der Fürst von Rosh, Mesech und Tubal, dieser Gog vom Lande Magog, der wieder angesprochen wird, ich komme an dich, du Fürst. Wie wird denn Satan heute von Gott noch geehrt? Er ist immer noch der Gott und Fürst, stimmt's? Der gleiche Ehrentitel Gott, griechisch, Theos. Gibt unser Gott seinem Erzfeind bis heute, solange dieses böse Zeitalter noch dauert, bleibt Gott dabei, er ist und bleibt der Gott, Theos, und Fürst dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters. Und Fürst. Komme an dich, du Fürst. Wissen wir, wer angeredet ist. Also nicht eine Regierung in Russland zum Beispiel, ne? Auch wenn der dort dahinter steckt, ne? Angeredet ist das. Ja. Wer hier angeredet ist, haben wir schon viel gewonnen. In der richtigen Beurteilung. Und zwar, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes wird sich denn die Gesetzlosigkeit vermehren gegen das Zeit des Endes dieses Zeitalters hin. Wir kommen zu Kapitel 36. Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels. Aha. Das sind die verschiedenen Stämme und Bereiche Israels in ihrer Buntfarbigkeit. Vorerst gilt das bei Israel ganz buchstäblich geografisch hier. Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich: Berge Israels, höret das Wort Jehovas. Oh. So spricht der Herr Jehova. Jetzt haben wir es schon wieder. Weil der Feind über euch spricht. Haha. Und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitztum geworden. Wie wird der Fürst hier angesprochen? Der Feind. Ist das Satan? Der Feind. Weil der Feind über euch spricht, haha, und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitz geworden. Darum, Menschensohn, weissage und sprich, so spricht der Herr Jehova. Darum, ja gerade darum, weil ihr Berge Israels mir gegenüber in Bezug auf mich verhöhnt werdet und in Besitz des Feindes gekommen seid. Darum, ja darum, dass man euch von allen Seiten her verwüstet und angeschnaubt hat, so dass ihr dem Überrest der Nationen ein Besitztum geworden und ins Gerede der Zunge und ins Geschwätz der Leute gekommen seid. Darum, ihr Berge Israels, höret das Wort des Herrn. Jehovas, so spricht der Herr, Jehova, zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Gründen und den Tälern und zu den Wüsten, Trümmern und zu den verlassenen Städten, welche den Überrest der Nationen ringsum zur Beute und zum Spott geworden sind. Aha. Also eine fast kein geografischen Begriff übergehende Bezeichnung finden wir. Ne? Berge, Hügel, Täler und Ebenen, was es alles gibt. Ne? Sehen wir einmal, wie Gott, wenn er sich Israel wieder zuneigt, genau den umgekehrten Weg geht wie bei uns. Bei Israel beginnt er immer mit ganz äußeren, ja, und irdischen Dingen als Nation. Merken wir. Immer wieder spricht er nur die Berge und die Gründe, also die geografischen Gegebenheiten in Israel an. Höret das Wort des Herrn. Also zuerst muss mal geografisch Ordnung gesorgt werden. Äußerlich. Und wenn das in Ordnung gekommen ist, erst dann kommt die Bewohnerschaft dieser geografischen Bezirke in Frage. Und wenn die Bewohnerschaft da ist, dann ist die Situation immer noch halbwegs erst unterwegs. Nicht? Und was kommt bei Israel immer erst ganz zuletzt? Das, was bei uns das Erste ist, der Heilige Geist. Ja, stimmt's. Was kommt denn nach Kapitel 36 für ein Kapitel? Ich meine es nur der Zahl nach. Soweit darf ich euch ja noch belasten heute Abend. Kapitel 37, stimmt's doch auch, ne? Mit was fängt Gott dort an, was die Bewohnerschaft betrifft, ne? Verdorrte Totengebeine, zerstreut auf der riesen Oberfläche der ganzen Erde. So. Und dann werden zuerst die Totengebeine mit großem Geräusch, das ist in Israel immer klar, nicht? Bei uns soll es nicht immer mit großem Geräusch vor sich gehen. Zusammen die Totengebeine. Und dann erst kommen Sehnen und Fleisch und Haut und Haare darüber nicht. Und erst wenn ein toter, gesamter Menschenkörper da liegt, erst dann kommt was? Noch der Odem des Lebens in sie. Und das Schöne, das wollen wir gleich vorwegnehmen, das Schöne, wir verstehen uns sofort wieder, eben ist durch die Weissagung dieses Menschensohnes der Geist des Lebens in sie gekommen. Die stehen auf, mit welcher Feststellung? Mit uns ist's aus. In welchem Augenblick stellen die fest, dass mit ihnen aus sei? Als Gott ihnen schon den Geist des Lebens eingehaucht hat. Ich glaube, da stimmt es bei uns auch ein wenig überein. Als wir persönlich so weit waren, oh, 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 mit mir ist's aus. Da haben wir erst hinterher gemerkt, dass das schon eine vorlaufende Gnade war, des Heiligen Geistes. Zurück zu Kapitel 36. Da steht der Feind vor uns. Und der triumphiert hohnlachend über die Tatsache, dass er mit seinen Werkzeugen das heilige Land besitzt und in seinen Klauen festhalten wird und will. Und gerade deshalb, sagt Gott, gerade darum, hört, ihr Berge, ihr Hügel, ihr Talgründe, ihr Ebenen und ihr Trümmer, zerstörten Städte, wie der Überrest der Nationen bewohnt, Mitte Vers 5, und wieder ganz Edom, die sich mein Land zum Besitz gemacht haben, mit ganzer Herzensfreude, mit Verachtung der Seele, um es zur Plünderung auszuleeren. Darum weissage von dem Lande Israel und sprich zu den Bergen, also das Wort Gottes kann sich hier nicht genug tun mit geografischen Bezeichnungen. Also bei Israel kommt es darauf an, dass die geografischen Gegebenheiten vorerst einmal geklärt werden. So. Weiter. Vers 7. Darum, so spricht der Herr Jehova, ich habe meine Hand erhoben, wenn nicht die Nationen, welche rings um euch her sind, ihre eigene Schmach tragen sollen. Zu welcher Zeit? Haben wir ja gehört. Zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. ihre eigene Schmach tragen sollen. Ihr aber, Berge Israels, ihr sollt meinem Volke Israel eure Zweige treiben. Zeichen für das Ende dieses Zeitalters, sehet den Feigenbaum, wenn schon sein Zweig nur, das heißt nur ein Teil der Juden, nicht der ganze Feigenbaum, nur ein Teil der Juden. Dass Israel, ihr Berge, sollen eure Zweige treiben, erstens, und eure Frucht bringen, kommt auch noch, und zwar nicht erst im tausendjährigen Reich, denn sie sind nahe daran zu kommen, was? Zweige und Früchte. Dass der gegenwärtige Staat Israel von Jesus mit einem Feigenbaum verglichen wird, der nur wieder Blätter hat, noch keine Früchte, noch keine Feigen. Genügt ein Staat Israel, anders ausgedrückt, der nur wieder in den damals verfluchungswürdigen Zustand zurückgekehrt ist, den Jesus am Morgen früh als in Hunderte entdeckte und da im vollen Blätterschmuck war, wusste er, dann hat ein Feigenbaum im Frühjahr mindestens Frühfeigen. Und wir lesen in einem alttestamentlichen Zeugnis, dass die Seele des Herrn sich nach Frühfeigen sehnt. Jetzt kommt Jesus buchstäblich an den Feigenbaum und findet keine einzige Frühfeige, keine einzige Feige. Was sagt er? Nimmermehr komme Frucht von dir für dieses ganze Zeitalter. Nicht in Ewigkeit, bitte, sondern für dieses Zeitalter, ganz genau. Und alsbald verdorrte der Baum von der Krone bis in die Wurzeln. Das heißt, das Holz wurde starr und die Blätter fielen ab. So, alles staunt. Und jetzt sagt Jesus, als Antwort auf die Frage der Jünger, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters? Naja, weil sie gehört haben, der Feigenbaum bringt keine Frucht mehr, also die Judenschaft für dieses Zeitalter. Was ist das Ende, das Zeichen? Also genau das, dass der Feigenbaum, wenn es wieder einen Staat Israel, meistens nur mit Juden, und zwar nur mit einem Teil der Juden, Zweig des Feigenbaums, wenn das Holz wieder Leben zeigt, Bewegung, und auch nur wieder, schon wieder Blätter gewinnt, noch keine Frucht, ne? Fährt Jesus weiter zweimal, dann wisset ihr von selbst, nicht könnt ihr glauben und annehmen, sondern das wisset ihr von selbst, indem ihr das weltpolitisch geschehen sehet, dass der Sommer, das Reich Gottes vor der Tür ist, vor der Tür, und ich will noch wissen, wie lange es geht, bis die Tür aufgeht. Fährt der Jesus gerade weiter? Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, diese Feigenbaumgeneration, am Ende dieses Zeitalters wird nicht vergehen, bis alles erfüllt ist, bis meine Wissung mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit.
Bitte Kassette wenden.
Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, diese Feigenbaumgeneration, am Ende dieses Zeitalters wird nicht vergehen, bis alles erfüllt ist, bis meine Wissung mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Ja, so etwas. Ich darf nur schnell bezeugen, was wir alle schon des Öfteren oder die meisten gehört haben. Eine Generation dauert nach dem Zeugnis des Ersten Testamentes rund 48, also rund 50 Jahre. 48 plus 50, kurz vor 2000, und wir sehen, ums Jahr 2000 ist die Schwelle herumgekommen, dass der Herr gekommen ist in großer Macht und Herrlichkeit. Also diese Generation, und zwar, wie die orthodoxen Juden sagen, ohne Jesus anzuerkennen, aber ihren Messias jetzt erwarten, sagen unsere Jungmannschaft, 1948, 20 Jahre alt und darunter, wie damals die 40 Jahre Wüstenwanderung, 20 Jahre und darunter, die werden die Ankunft unseres sehnlich erwarteten Messias erleben. Wir Alten haben wieder versagt und deshalb hat Gott wieder uns da die Jahrzehnte jetzt noch durch die Wüste der Nationen wandern lassen. Sie werden die Ankunft des Messias erleben, die Jungmannschaft. Gut. Also ist einer 20 Jahre alt, bei 48 plus 50, ne? Dann haben wir 98. So, also ums Jahr 2000 genügt. Indem ihr das geschehen seht, wisst ihr von selbst, dass der Sommer, das Reich Gottes, tausendjähriges Reich vor der Tür ist. Er fährt weiter, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, diese Generation, wenn ihr dies mit dem Feigenbaum geschehen seht, dass wieder ein Staat Juda, Israel da ist, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit geschehen ist. So, haben wir doch die Antwort, wie lange es noch gehen wird. Ich darf hier weiter nicht stehen bleiben, sondern hier weiterlesen. Zweige treiben und eure Frucht tragen. Vers 9, denn siehe, ich will zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr sollt bebaut und besät werden und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Und ich werde die Menschen und das Vieh vermehren und so weiter, fruchtbar machen und werde euch wohltun, mehr als in euren Anfängen. So. Hier angekommen darf ich für die Geschwister, die die Schau schon etwas kennen, wie ich sie haben darf, dass Jahre des Friedens, wenn ein dritter Weltkrieg zur Durchführung käme, von Gott vorgesehen sind unter amerikanischer Weltherrschaft, um Israels Willen. Damit Israel, der gegenwärtige Staat Israel, nach schwersten Erschütterungen, die wir noch jetzt dann betrachten dürfen, nach schwersten Erschütterungen, noch erleben darf, dass bevor der Tag der Rache beginnt, das heißt deutlich ausgesprochen, zeitlich, die zweiten dreieinhalb Jahre der 70. Jahrwoche beginnen, lesen wir in Joel 3, und der Antichrist Vollmacht bekommen hat, Satan im Antichristen, und jetzt in Israel einbricht, die zwei Zeugen tötet und so weiter, lesen wir, also in der Mitte dieser 70. Jahrwoche, also dieser letzten sieben Jahre, vor ihm ist das ganze Land Israel wie Eden der Garten Gottes, vor ihm. Und nach ihm eine öde Wüste. Also, muss dem gegenwärtigen Staat Israel noch eine Gelegenheit gegeben werden, sich in dieser Weise zu entwickeln und etwas erleben zu können, dann in der Gegenwart der beiden Zeugen, wie ich sehe, verstehe, Mose und Elia, wo Gott durch Mose und Elia mit den 144.000 Söhnen Israels aus allen 12 Stämmen, da haben wir im Vorbild schon das ganz Israel. Die 144.000 Söhne Israels, je 12.000 aus jedem der 12 Stämme, sind schon ein Modell für die Verheißungen Gottes, wenn es dann so weit sein wird, dass ganz Israel gerettet sein wird. Dass dieses Israel, sondern als Angeld einer Vorerfüllung der Zustände vom tausendjährigen Reich. Das wird mir immer wichtiger und ich bin immer überzeugter oder völlig überzeugt, dass Gott dem gegenwärtigen Staat Israel nach schwersten Erschütterungen eine Zeit köstlicher Erquickung noch bereitgestellt hat, sodass die Zustände mit denen vom tausendjährigen Reich direkt zu verwechseln sind. Gefährliche Sache natürlich. Einen heiligen Bund schließt, vor der großen Drangsal, lesen wir, und dieser heilige Bund, den Gott durch Mose und Elia mit den 144.000 und dem Weibe in Christo und dem männlichen Sohn schließt, dieser heilige Bund, und Jerusalem wird ja da in Offenbarung 11 die heilige Stadt genannt, Dieser heilige Bund ist natürlich dem Satan, dem Antichristen, der Dorn im Auge. Also, da gilt also, das muss weggeschafft werden. Und dann sinnt er darüber, wie er die zum heiligen Bund schon zugetanen Söhne Israels zum Abfall verleiten kann. So lesen wir. Und es wird ihm gelingen, viele zum Abfall aus diesem heiligen Bund zu verführen. Und das ist dann der Abfall, von dem Paulus geschrieben hat. Nicht irgendwelche Lauigkeit da unter uns Christen und so weiter, das ist natürlich auch, wenn wir wollen, so etwas. Aber der Abfall, den finden wir dann an dieser zeitlichen Stelle. Und wenn immer wieder die Rede ist vom Aufbau von Trümmern und Wiederherstellung und von Pflanzen und so weiter, dann können wir merken, dass es sich hier nicht um den Anfang des tausendjährigen Reiches handelt, sondern im tausendjährigen Reich schafft Gott neue Himmel und neue Erde. Das habe ich erst kürzlich entdeckt, höchstens vielleicht vor einem Jahr. Jesaja 66, siehe, ich schaffe neue Himmel und neue Erde. Und wenn wir dann genauer hinsehen, dann sind es Zustände vom tausendjährigen Reich. Da ist noch die Rede von Sabbat zu Sabbat, von Neumond zu Neumond und so weiter. Und in den letzten bleibenden neuen Himmel und neuen Erde finden wir keinen Mond und keine Sonne und nichts von dem mehr. Da ist der Herr selber Gott, Sonne und Schild und alles. Also, neue Himmel und neue Erde, das heißt, jedes Geschöpf, das im tausendjährigen Reich Nutznießer sein kann, dabei sein kann, es sei Gestein, es sei Pflanze, es sei Tier, es sei Mensch, es sei Engel. Da schafft Gott so neue Naturgesetze, die von keinem gegenwärtigen Geschöpf ertragen werden können. Wenn die Sonne siebenmal so hell scheint wie jetzt und der Mond so hell wie die Sonne, wer von uns will da antreten? Da gilt sogar für das tausendjährige Reich, dieses Fleisch und Blut können dieses Reich Gottes nicht ererben. Und dann darf ich gerade weiterfahren und wir haben dann noch morgen Gelegenheit, morgen früh wird teurer Bruder noch seinen Dienst tun und dann am Nachmittag und Abend haben wir noch Stunden am Montagvormittag. Also wir haben dann reichlich Gelegenheit, uns in diesen Zusammenhängen und Gegebenheiten hin und her führen zu lassen, um zu prüfen, wie die Dinge zusammenpassen, ohne zu klemmen bei einem Zusammensetzspiel. Ja. Ja. Entsprechend der Zusage unseres Gottes, dass wenn die Zeit und Stunde gekommen ist, der Herr es den Seinen unbedingt vorher zeigt und offenbart, bevor die Dinge laufen. Nun, Trümmer aufbauen gibt es im tausendjährigen Reich am Anfang nicht. Warum? Schlagen wir ein Wort auf. Eigenartig. Es heißt, ich schaue die Erde an und siehe Tohu Wabohu, zu Deutsch wüst und leer. Und kein Mensch ist da. War schon einmal so. Was macht dann Gott? Damals, dann hat er auch eines nach dem anderen zuerst vorgearbeitet und zur Darstellung gebracht, dass erst zuletzt der Mensch hineingesetzt werden konnte. Und zuletzt, zweitletzt die Tierwelt. Sauber, eines nach dem anderen. Ja. Bitte? Ja, kommt noch. Augenblick. geben, um keine Zeit zu verlieren.
Ah, bitte, bitte.
Jeremia 4. Dankeschön. Ah, einer meiner Schüler von Zürich. Da bin ich ja auch noch dabei. Nicht? Also, Dankeschön. Jeremia 4. Ich wusste nur, dass in Anfängen liegt. Und eines wusste ich, selbstverständlich. Dass das in meiner Elberfelder Bibel auf der linken Seite, in der linken Kolonne oben steht. Nicht wahr so? Stimmt's? Also, Jeremia 4, 23. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Tohu wabohu. Und gen Himmel und sein Licht ist nicht da. Ich schaue die Berge an, sie beben, alle Hügel schwanken. Ich schaue und siehe, kein Mensch ist da. Und alle die Vögel des Himmels und alle Geistwesen weg. So. Das ist der Übergang zum tausendjährigen Reich. Das heißt, wegen, ganz praktisch, wegen der totalen Verseuchung von Erde, Wasser und Luft. Ja. Und der Verheißung Gottes andererseits, dann wird die ganze Erde sein wie Eden, der Garten Gottes. Bleibt es unserem Gott nichts anderes übrig, als ganze Arbeit zu machen. Und dann genügt ihm das noch nicht, und, oder uns, wie das nun im Einzelnen zugeht, lesen wir am Anfang des Propheten Jesaja, und zwar Jesaja 24. Die ersten Verse. Siehe, Jehova leert das Land, die Erde aus und verödet sie. Und er kehrt seine Oberfläche um, die ganze Erdoberfläche. Das heißt, beim Ausgießen der letzten Zornschale, der Sippen, erfolgt das große Erdbeben, ich sage bildlich, das Gott benutzt als sein großer Pflug, durch welchen er die ganze Oberfläche unserer gegenwärtigen Erde umpflügt. Da wird jede Insel entfliehen und kein Berg wird mehr sein und nur der Berg Zion wird noch alle übrigen ehemaligen Berge überragen. Ist das eine gründliche? Ja, gründlicher Pflug. Ja, pflügt um. Aber noch nicht genug. Vers 3. 24, Jesaja 24, die ersten Verse. Vers 3, das Land, die Erde wird völlig ausgeleert und geplündert, dafür sorgen wir ja nicht, dass da keine Reserven mehr da sind. Und jetzt noch Vers 6. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen ihre Bewohner. Darum sind verbrannt der Erde Bewohner. Und da heißt es noch, wenig Menschen bleiben übrig, das ist noch ein Übergangszustand und nachher kein Mensch mehr ist da. Also, durch den großen Pflug Gottes, des großen Erdbebens, kehrt Gott alles, die ganze Erdoberfläche um und dann lässt er noch die umgekehrte Erde durch einen Brand reinigen. Ja. Der Franzose sagt, fumez le champ. Ja. Und dann erst beginnt Gott das ganze Erdenrund umzugestalten in einen Garten Gottes. Und wenn das dann vollzogen ist, dann setzt er die erwählten Bewohner für dieses Paradies. Wie damals hat er den Paradiesgarten geschaffen und dann setzte Gott den Menschen da hinein und dann die Menschheit. Und zwar, bitte, Hesekiel 37, da öffnet ja Gott die Gräber alle, der Söhne Israels. Durch Auferstehung kommen die einen ins tausendjährige Reich und andere Heilskörperschaften wie das Weib, das in Sicherheit gebracht wurde in einer kosmischen Wüste, nicht? Weil der Drache es verschlingen, das Weib verschlingen wollte, will sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden und ihr von dort, von dieser Wüste her, ihre Weinberge und ihre Feigenbäume zurückgeben. Tausendjährige Reich dann versetzen, nicht? Der Herr Jesus selber kommt aus den Himmeln auf die Erde, die 12 Apostel kommen mit ihm und die 70 anderen Apostel auch und alle Auserwählten und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden auferstehen, die einen zum äonischen Leben, tausendjähriges Reich, und die anderen zum äonischen Gericht, kommen nicht ins tausendjährige Reich. Das nur als kurze Hinweise, wie die gewaltigen Eingriffe unseres Gottes aussehen. Und jetzt darf ich etwas, ja, das darf man ja nicht, was ich jetzt tun wollte, aber liebevolle spöttische Bemerkung machen oder Frage stellen. Wie viel Jahrmillionen oder Billionen braucht Gott, um die Zustände des tausendjährigen Reiches geschaffen zu haben? Wie viel Billionen Jahre? Er spricht und es geschieht, es steht da. So. Das wird Gott einer Welt einmal servieren, nicht? Dann ist aber jeder Mund verstopft, wie geschrieben steht. Wir sind immer noch in Hesekiel 26. Ezekiel 26. Entschuldigung. Ja, ich war 27 und 28, liebe ich so. Ja. Also, 36, danke. Wir haben noch gelesen, und ich werde euch in Vers 11 am Schluss euch wohltun mehr als in euren Anfängen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jehova bin. Und ich werde Menschen, mein Volk Israel, auf euch wandeln lassen. Ja, jetzt, wo alles hergestellt ist, wie ein Garten Gottes. Und sie werden dich besitzen, und du wirst ihnen zum Erbteil sein. Und du wirst sie hinfort nicht mehr der Kinder berauben. Alles du, Land, Israel. So spricht der Herr. Weil sie zu euch sprechen, du verzehrst Menschen und hast deine Nation der Kinder beraubt und so weiter, spricht der Herr, ich will dich nicht mehr die Schmähung der Nationen hören lassen und den Hohn der Völker sollst du nicht mehr tragen und du sollst deine Nation nicht mehr strauchen machen, spricht der Herr Jehova. Dann ein Rückblick von Vers 16 an auf das gründliche Versagen und die Untreue Israels in den Versen 16 bis 22. Lesen wir noch Vers 22. So spricht der Herr Jehova, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und jetzt, Vers 23. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, welchen ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden wissen, dass ich Jehova bin, spricht der Herr Jehova, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Wie geschieht das? Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern. Und euch in euer Land bringen. Ist das ein Zustand vom tausendjährigen Reich oder geschieht das heute? Ja, bitte. Ist bis jetzt noch nie geschehen und geschieht nur einmal. Wir haben gelernt jetzt eben, tausendjährigen Reich, Beginn des tausendjährigen Reichs ist eine Neuschöpfung Gottes, modellmäßig. Neuschöpfung, Modell für die wirklichen neuen Himmel und neuen Erde. Modell ist immer dann wertlos geworden, wenn das gekommen ist, was das Modell dargestellt hat. Und euch sammeln aus allen Nationen und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch bringen und ihr werdet rein sein. Das kommt auch noch. Ein neues Herz, einen neuen Geist in euer Inneres geben. Wunderbare Verheißungen noch, das ganze Kapitel entlang. Vers 33 noch, so spricht der Herr Jehova, an dem Tage, da ich euch reinigen werde von allen euren Missetaten, Da will ich die Städte bewohnt machen und die Trümmer sollen aufgebaut werden. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war, vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Bitte, wann sagt man das? Während er sie zurückführt, ne? Und sammelt aus allen Ländern. Ne? Das kommt noch. Aber entschuldigt, ich kann nicht anders als hier stehen im Moment und bezeugen, ich sehe diese Möglichkeit, dass der gegenwärtige Staat Israel diese wunderbaren Verheißungen noch erleben, empfangen und erleben kann, noch vor der großen Drangsal, leider erst nach einem dritten Weltkrieg, der sehr kurz geht, um, ich unterbreche mich selber und ergänze als Zwischenbemerkung, solange die gewaltigen Kräfte vorhanden sind, die sich global gegen Israel einstellen heute, solange ist es unmöglich, dass diese Paradieseszustände und was der gegenwärtige Staat Israel auch noch zu gut hat vor Gott, vor der großen Drangsal, dass die Grenzen bis an den Euphrat gehen werden und dass die Steppen- und Wüstengebiete von Israel bis zum Euphrat in Fruchtgefilde verwandelt werden. Und dass dann Gott alle Söhne Israels aus allen Nationen holen wird, weil er für genügend Wohnraum und genügend Nahrung gesorgt hat. Ne? Ja. Das haben wir jetzt merken können. Gott sorgt zuerst für alle Voraussetzungen, und dass seine Verheißungen in Bezug auf Israel in ganz realistischer Weise zur Durchführung kommen können. Ja. Wem das noch dienen darf, Dritter Weltkrieg, wie ich sehe, in Daniel 8 in einer Weise vorausgesagt. Modellvorführung waren die Geschehnisse unter Alexander dem Großen. Und Salomo sagt, das was war, ist das, was sein wird am Ende der Tage. Und was dort geschah, ist das, was geschehen wird am Ende der Tage. Nur ist immer dann, wenn Gott etwas repetiert, wiederholt, die Sache nicht einfach eine Wiederholung, sondern die Wiederholung hat sich erweitert von einer geografischen Beschränkung auf globale und universale Weite. So laufen die Dinge heute. Alles global und universal. Daniel 8, auf das habe ich hingewiesen, wenn dort Alexander dem Großen es heißt, er kam vom Westen her über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren. Nicht? Dann sagt der Bibelkritiker, da haben wir es ja wieder, die alten Frommen haben einfach die Dinge so übertrieben, nicht wahr, über religiösen Überschwang, nicht? Unmöglich, sagt, jawohl. Ich kann ja, wenn ich das Modell beschreibe, sage ich Dinge, die ja gar nicht stimmen, wenn ich das Modell beschreibe. Ich meine ja das Ding, das das Modell darstellen muss. Ja. Wer es noch nicht gehört hat, ich zeige einem Auftraggeber als Architekt ein Modell von seiner zukünftigen Villa und sage ihm, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus. Stimmt, will er etwa da einziehen? Aber er weiß, also jetzt kann ich mir eine Vorstellung machen, ne? Von dem, was für mich unsichtbar ist noch und zukünftig. Ne? Die göttlichen Verheißungen sind ja für uns unsichtbar und zukünftig. Deshalb setzt Gott die Modelle vor unseren Augen. Sage, sehen Sie, das sind Ihre 10.000 Quadratmeter Eigentum, dabei ist das Modell nicht mal ein Quadratmeter groß und so weiter und so weiter. So auch der Geist Gottes meint die Vollerfüllungen der Verheißungen, wo dann alles global und universal geschieht. Also, ist es aber heute möglich, dass eine Militärmacht, nicht von alten Weltreichen, nicht, neu aufgekommen im Westen, nicht, USA, heute militärisch über die ganze Erde kommen kann, ohne die Erde zu berühren? Ist das heute möglich? Das ist überhaupt nur die Sache. Nicht? Jetzt ist es auf einmal so, dass die Zeugnisse der Bibel nicht Übertreibungen sind, sondern auf einmal nicht mehr an das heranreichen, um was es dann geht. Nicht? Weil Gott sich ja menschlicher Worte vorläufig noch bedient. So, jetzt gucke ich aber auf die Uhr. Meine Uhr zeigt auf 9.13 Uhr. 13. Ja, aber. Der Chronometer Gottes aber hat erst 8.13 Uhr. Ja, also, aber wir runden für heute nur noch ab. Wenn wir da gelesen haben, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein, ein neues Herz, einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ja bitte. Wenn ja Gott in der Gegenwart der beiden Zeugen, Mose und Elia, mit den 144.000 und den übrigen Heilskörperschaften in Christo einen heiligen Bund schließt, der in den Augen des vorhandenen Antichristen der dann in seinem Auge ist, der weggeschafft werden muss, einen heiligen Bund schließt, das ist ja klar. Sind Mose und Elia fähig, den Söhnen Israels klares Wasser einzuschenken? Reines Wasser. Ne? Warum sind die überhaupt da? Waren die zwei nicht schon einmal da, auf einem gewissen Berge der Verklärung? Auf dem Jesus war mit drei von seinen Jüngern, Mose und Elia. Zu welchem Zweck hat Gott der Vater seinem in der Erniedrigung stehenden Sohn diese beiden Zeugen zur Verfügung gestellt auf dem Berg der Verklärung? Ja, in Bezug auf seinen Leidensweg, nämlich um ihn, dem Sohne, stellen wir uns vor, Mose und Elia, um dem Sohne, der jetzt ja eben in Niedrigkeit als Mensch da war, um ihm den Ausgang seines Weges zu zeigen, den er in Jerusalem nehmen musste. Nämlich, Mose repräsentiert das Gesetz und Elias die Propheten. Also, welchen Ausgang Jesus, seinen Lebenslauf betreffend, gehen musste nach dem Gesetz und den Propheten. Da hätte Gott keine fähigeren und passenderen orientierenden Lehrmeister dem Herrn zur Verfügung stellen können. Ja. Und warum stellt Gott jetzt während diesem heiligen Bund in den ersten 3,5 Jahren der letzten 7 Jahre diesen auserwählten Heilskörperschaften, 144.000 und so weiter, diese beiden Zeugen wieder zur Verfügung, um diesen auserwählten Heiligen aus allen Stämmen Israels zu zeigen, sie zu orientieren, welchen Ausgang sie samt ihnen, Mose und Elia selbst, und sie nehmen werden. Das Leib wird weggetragen, durch die beiden Flügel des großen Adlers in Sicherheit gebracht, der männliche Sohn wird entrückt und so weiter und so weiter. Also eine vollkommene Orientierung durch Mose und Elia. Ein heiliger Bund, heiliges, sauberes, neues Wasser, auf sie gesprengt, ein neues Herz, neuen Geist. Also zuletzt kommt auch hier schon in Hesekiel 36 der Geist. Und dann abschließend vielleicht noch, ja, letzte Worte in Kapitel 36. Oder ja, lesen wir noch von Vers 33 an. So spricht der Herr Jehova: An dem Tage, da ich euch reinigen werde von allen euren Missetaten, da will ich die Städte bewohnt machen und die Trümmer sollen aufgebaut werden. Ja, entschuldigt, ich habe noch nicht gesagt, was ich schon vielmal bezeugt habe. Nach einem dritten Weltkrieg sehe ich zuerst 7 Jahre einen Weltfrieden laufen, der mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich zu verwechseln ist. Wunderbar für Israel, wird der Tempel gebaut in Israel, gleichzeitig wird das dritte Babel gebaut in der Ebene Sinja, also Konfrontation zwischen Christus und dem Antichristen, global dann installiert. Und hier, Vers 34, und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war, vor den Augen jedes Vorübergehenden. Und man wird sagen, Vers 35, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, welche ringsum euch sind, werden wissen, dass ich Jehova das Zerstörte aufbaue und Verwüstete bepflanze. So. Also wieder Bestätigung, wie wir im Propheten Joel zur Kenntnis nehmen. Bitte, das schlagen wir noch auf, damit wir das gesehen haben. Wenn ich nicht irre, Joel 3, der zweite kleine Prophet, Hosea, Joel, Kapitel 2, die ersten Verse: Stoßet in die Posaune auf Zion und blaset Lärm auf meinem heiligen Berge. Beben sollen alle Bewohner des Landes oder der Erde, denn es kommt, was kommt? Nicht es, sondern er, der Tag Jehovas, denn er ist nahe. Und so weiter wird er näher beschrieben. Also, was wir jetzt dann weiterlesen, findet wann statt? Geschieht wann? Ne? Kurz bevor der Tag des Herrn laufen wird. Ne? Der ist nahe. Jetzt Vers 3. Vor ihm, dem Tag und dem Herrn brausenden Getümmel des Antichristen, gegen das gesegnete Israel in der Mitte der Woche, vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land Israel wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste und auch keine Entronnenen lässt es übrig. Und so weiter werden die da noch beschrieben. Also gewaltige, gewaltige Dinge werden geschehen und alle Welt ahnt mindestens, dass das besonderer Dinge und Geschehnisse bedarf, um überhaupt, was soll ich sagen? Ja. So wie es jetzt gerade lawinenmäßig sich alles überstürzend und in Gewalt der Gesetzlosigkeit überhand nimmt und die Situation zu beherrschen beginnt, kann es nicht mehr weitergehen. Ja. Dann schließe ich aber endlich mit einem eigenartigen prophetischen kurzen Zeugnis wieder eines jetzt lebenden Juden vom Format von Albert Einstein, nämlich dem Gründer und dem Konstrukteur und Berechner des unheimlichen Dings von Computern, namens Josef Weizenbaum. Wer hat den Namen schon gehört und von ihm etwas In einem Interview in Stuttgart, also der amerikanische Jude, dem alle Großbanken und Zentren der Geschäftswelt ihre Computer Anliegen übergeben haben zur besten Bestellung, ein Interview, und der Fragesteller, so kann ja nicht anders gewesen sein, als ein ganz geschickter Mann, der seine Fragen sehr gewählt gestellt hat. Und mitten in der Fragestellung und der Beantwortung durch Josef Weizenbaum sagt er unvermittelt: Wir überleben das Jahr 2000 nicht. Ja. Da war natürlich die ganze Sache dieser Frage- und Antwortstunde blockiert. Spinnt er plötzlich oder was ist da los? Ne? Also etwas stimmt nicht mehr. Ne? Wie er dann geantwortet hat, ja, eben aufgrund seiner eigenen computermöglichen Weitererforschung, ne? Wenn es so weitergeht, wie es jetzt läuft, ne? Dann überleben wir das Jahr 2000 unmöglich. Ne? Und wir sehen, ja, ums Jahr 2000 ist es soweit. Genau nach dem prophetischen Wort unseres Gottes. Die Frage des Fragestellers war dann noch, ja, was können wir noch machen, ne? Er sagte, die ganze Computersache ist eine Katastrophe. Es geht mir wie Einstein, hätte am liebsten die Sache nie erfunden. Katastrophe, ja, was ist zu machen? Nichts mehr können wir machen, sagt er. Höchstens eines. Überall, wo Computer schon funktionieren und es ist kein Mensch da, der das System vollständig technisch beherrscht, sagt er, sofort raus. Sofort Computer raus. Also der König der Computer. So wird er von der Wissenschaft bezeichnet.
Also. Aber, bitte. Also, jetzt sage ich gute Nacht, ihr Lieben, und lässt eure Köpfe.
Wenn wir einigermaßen wissen, was es heute für Waffen gibt, unerträglich. Es sei denn, dass er geäußert wird in Verbindung mit einem anderen Ereignis. Und so sieht es ja auch unser Bruder. Und dieses andere Ereignis ist die Wiederkunft Jesu Christi. Nur dann kann man über einen dritten Weltkrieg reden, ohne dass man sagen muss, dieser Gedanke ist unmöglich, ungeheuerlich, unerträglich. Er wird nur erträglich, ich will nicht sagen abgemildert, das wäre viel zu schwach, sondern ins Gegenteil verwandelt in lauter Positives. Durch die Wiederkunft Jesu Christi, und insoweit werden ja die Schrecken des Endes Geburtswehen genannt. Da kommt etwas dabei heraus. Wir haben von Jesaja 12 gehört, die Hälfte von Jesaja 24 gehört. Die Hälfte von 24 ist 12. In Jesaja 12 haben wir ein ganz liebliches, tröstendes Wort. Und so wie am Anfang der Stunde die Rede war von der Tröstung Gottes, soll auch am Ende die Rede sein von der Tröstung. In diesem kürzesten, lieblichen Kapitelchen Jesaja 12, fast das Gegenstück zu Jesaja 24, da klingt also nichts Dunkles, nichts Finsteres, sondern nur Trost, nur Freude, nur Heil. Ich habe mir drüber geschrieben über Jesaja 12, bewältigte Vergangenheit. Die Deutschen haben die Vergangenheit noch nicht bewältigt. Die vielen Hitler-Bücher und Filme beweisen das ja. Aber Israel hat die Vergangenheit auch noch nicht bewältigt, wird sie einmal bewältigt haben und dann an jenem Tage Folgendes sagen: Ich preise dich, Jehova, Yahweh, du Seiender, du Unwandelbarer, denn du warst gegen mich erzürnt, dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Das wird Gott einmal in wunderbarer Weise an seinem Volke tun. Und dann wird es in diesem Lobpreis, den Sie gern nochmal auf dem Zimmer ganz lesen dürfen, will ich jetzt nicht mehr tun, der Zeit halber, Jesaja 12, in diesen Lobpreis ausbrechen, voller Vertrauen, voller Heil. Und wer im Troste Gottes steht, kann auch andere trösten. Und wer im Heile Gottes steht, ist auch für andere zum Heil. Das wird bei der Geschichte Gottes mit Israel herauskommen.
Lies nur noch Vers 3.
Vers 3, und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sprechen an jedem Tage, preiset Jehova, rufet seinen Namen aus, macht unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch und erhaben ist. Wir beten.
In Bezug auf unsere Betrachtungen Richtung Hesekiel 38 und 39, trotzdem wir uns ja in den Feiertagen Karfreitag und Ostern befinden, durften wir uns ja da in diese Zusammenhänge geistlicherweise begeben, hineinführen lassen, haben aber auch eben die Freiheit, direkt durch die Notwendigkeit der heutigen Gegebenheiten im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, solche Stunden auch zur Einsichtnahme in das zeitprophetische Wort zu benutzen. Bevor wir nun heute Abend und morgen Vormittag nochmal oder dann besonders eingehen dürfen, in diese zwei Kapitel des Hesekiel 38, 39, Stichwort Gog vom Lande Magog, Fürst von Mesel, von Rosch, Mesech und Tubal, dürfen wir uns noch hineinführen lassen in die Gedanken des Herzens unseres Gottes, auf die wir heute Vormittag noch besonders hinweisen durften, damit wir nicht irgendwie in Unkenntnis enttäuscht oder gar irre werden könnten an der Herzenshaltung unseres Gottes, wenn Dinge über die geliebte Menschheit hereinbrechen werden, wer weiß wie bald, die nach dem prophetischen Wort unvermeidlich geworden sind, dass wir uns in dieser Stunde noch hinein versetzen lassen in den Frieden und den großen Ruhesabbat unseres Gottes, für den er auf Golgatha und durch die Auferstehung Jesu für seine ganze Schöpfung den Grund gelegt hat. Und da haben wir kaum eine bessere Gelegenheit, als uns hineinführen zu lassen in das hinterste Buch in unserer Bibel, Offenbarung Jesu Christi, wo wir dann die Gerichte Gottes vorfinden, von denen die Schrift selbst bezeugt, solche schwere Zeit war vorher nie und wird nachher auch nie mehr stattfinden. In diesem Buch der Offenbarung Jesu Christi, ich habe bewusst gesagt, es ist das hinterste Buch in unserer Bibel. Warum? Man hätte erwartet, dass ich gesagt habe, das ist das letzte Buch in unserer Bibel. Da habe ich mich von Adolf Heller eines Besseren belehren lassen, entschuldigt, ist vielleicht jetzt ein Wortspiel, aber sehr berechtigt.
Fortgang auf Kassette 2.